Und wir freuen uns sehr, heute hier bei uns Jos Wuttenhoff als Gast zugeschaltet zu haben. Oder hier als Gast zu haben. Jos, du bist Referent für Asylgesundheit für die Regierung Unterfranken. Immer wieder bist du als in verschiedenen Organisationen, wie zum Beispiel Ärzte ohne Grenzen, in unterschiedliche Länder dieser Welt. Nur um ein paar Beispiele zu nennen: Afghanistan, Indien, Nepal, Gambia, Angola und so weiter. Du bist auch Gründer von MEDOX. Das ist eine Online-Bibliothek, die alle Menschen weltweit offen steht. Es ist sehr schön, dass du da bist. Hallo, Jos.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf und die nächste Stunde mit euch verbringen darf.
Wir haben das in drei Blöcke aufgeteilt. Der erste Block ist Gesundheit, ein Recht für alle Menschen, Fragezeichen. Du bist eine sehr engagierte Person, so kenne ich dich auch, sehr politisch auch und mit einer wunderbaren Vision. Uns würde interessieren, warum tust du das, was du tust, in unterschiedlichen Ländern dieser Welt, aber auch hier in der Bundesrepublik Deutschland?
Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe während meiner Schülerzeit letztlich Albert Schweitzer kennengelernt und darüber die Idee entwickelt, auch sowas zu machen, was er macht. Und das habe ich tatsächlich mit einigen Nuancen übertragen auf das 21. Jahrhundert, sage ich mal, auch geschafft. Ich habe Medizin studiert, habe während des Medizinstudiums dann, sage ich mal, die moderne Version kennengelernt dessen, was Albert Schweitzer früher gemacht hat, nämlich Ärzte ohne Grenzen. Und habe dann eigentlich für mich das Ziel verfolgt, meine berufliche Karriere der humanitären Hilfe zu widmen und habe dann auch relativ direkt nach dem Studium ein paar Jahre für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet und fühle mich seitdem eigentlich in dieser Arbeit wohl, eben mit der Idee, um auf deine Frage einzugehen, mit der Idee, einen Unterschied zu machen und das, was ich hier an, sag ich mal, privilegierter Ausbildung genießen kann, ein bisschen in die Welt zu tragen und mit anderen zu teilen.
Sehr schön. Danke.
Gesundheit ist ja ein Menschenrecht, aber in der Umsetzung, da merken wir weiterhin, dass es immer wieder zu Ungerechtigkeiten kommt. Wie siehst du das aus deiner Arbeit? Welche Probleme siehst du diesbezüglich in deiner Arbeit weltweit oder auch in Deutschland?
Das ist eine wichtige Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich möchte das vielleicht erstmal eher als Herausforderung umdefinieren. Alles, was ein Problem ist, ist ja immer die Frage, ist das Glas halb voll oder halb leer? Es tut sich viel, aber es ist natürlich zunächst eine Frage, wenn ich an Ungerechtigkeiten denke und diese auszubügeln, ist eine wichtige Frage, übergeordnet. Also man kann das vor allem politisch beantworten. Ne? Wie setzt eine Regierung die Priorisierung für Gesundheit? Wird genug budgetiert, sodass genug Personal, Material und so weiter auch verfügbar ist? Das ist, so sage ich mal, eine übergeordnete Frage, was aber in vielen Ländern in die richtige Richtung geht. Dann kommt seit vielleicht 20 Jahren eine sehr starke Kommerzialisierung von Gesundheit dazu. Das heißt, Gesundheitsdienstleistungen werden von privaten Anbietern angeboten, eventuell über das normale Maß hinaus. Da gibt es bei uns private Dienstleister, große Ketten, die Krankenhäuser übernehmen. In vielen Ländern der Welt passiert das in ähnlicher Weise. Ich kann auf ein eventuell lückenhaftes staatliches Gesundheitssystem zurückgreifen oder ich kann tiefer in die Tasche greifen und in eine Privatklinik gehen. Und das ist natürlich eine Ungerechtigkeit, die zunimmt, die oft auch am Fehlen von Krankenversicherungssystemen krankt, sage ich mal, dass einfach es keine Grundversicherung gibt, sodass gerade arme Bevölkerungsgruppen sehr schnell durchs Netz fallen. Und das führt dazu, dass Armut letztlich ein determinierender Faktor, so ein bestimmender Faktor für das Überleben, für die Lebenserwartung wird. Das ist übrigens bei uns auch in Deutschland so. Da müssen wir gar nicht weit weggehen. Und dann sehen wir halt ganz oft in vielen Ländern, wo auf dem Papier ein schönes Gesundheitssystem existiert, ne? Wunderschöne Organigramme, flächendeckende Abdeckung. Wenn man dann genau hinguckt, dann stellt man fest, ob diese ganzen Gesundheitsstrukturen überhaupt personell besetzt sind. Gibt es denn da Ärzte, Krankenschwestern und so weiter? Oder steht da nur ein leeres Gebäude? Und selbst wenn es Personal gibt, gibt es Material, mit dem sie arbeiten können? Ne? Gibt es regelmäßiges Einkommen? Also werden die Gehälter regelmäßig bezahlt? Ne? Und dann geht es weiter auch darüber, selbst wenn ich das alles habe, haben denn die Bevölkerung, die um ein Gesundheitszentrum, um ein Krankenhaus rum liegt, überhaupt auch einen Zugang zu dieser Einrichtung? Also das kann entweder am Geld scheitern, wenn man einfach sagt, ja, Geburten sind zwar umsonst in vielen Ländern, aber wenn eine Klinik für sich entscheidet, dass sie das Geld braucht, dann sind Geburten nicht umsonst. Also zum einen sowas, dann zum anderen die Frage, ob man eventuell ethnisch benachteiligt wird. Das heißt, dass nicht jede Bevölkerungsgruppe den gleichen Zugang hat zu Gesundheitsversorgung. Das sehen wir sehr oft in Ländern, wo auch staatlicherseits gewisse Ethnien unterdrückt werden. Nehmen wir das Beispiel von Myanmar zum Beispiel. Da ist es vielleicht am krassesten gewesen in den letzten Jahren mit den Rohingya-Flüchtlingen. Dann muss man auf der anderen Seite auch gucken, gehen denn Patienten überhaupt ins Krankenhaus? In vielen Ländern gilt der Spruch, wenn du ins Krankenhaus gehst, du zum Sterben. Und das heißt, die Frage ist, wird eine Gesundheitsversorgung, wie sie angeboten wird, auch angenommen? Also wird sie akzeptiert? Zum Beispiel werden Frauen hier und da ausgeklammert. Wird man eventuell auch ethnisch oder kulturell ausgeklammert oder hat man auch nicht das Gefühl, dass man dort gut behandelt wird und geht lieber gleich zum traditionellen Heiler? Und als letztes möchte ich vielleicht noch erwähnen, ist es auch eine Qualitätsfrage natürlich. Ne? Ungerechtigkeiten hängen oft auch damit zusammen, dass die Qualität vielleicht im ländlichen Raum besser ist, was die Gesundheitsversorgung betrifft, als im ländlichen Raum, im städtischen Raum, im urbanen Raum, ne, dass dort einfach mehr Angebote sind, dass dort sich die Qualität besserer Ärztinnen und Pflegekräfte und so weiter bündelt. Also es ist eine komplexe Frage, die sich gar nicht so leicht beantworten lässt, aber das sind so die Hauptthemen, die an Herausforderungen anstehen.
Du hattest jetzt Myanmar als Beispiel genannt für so ethnische Ausgrenzung. Könntest du das nochmal konkreter sagen, wie das da aussieht oder was du da wahrgenommen hast? Das würde mich interessieren.
Ja, also das geht letztlich ein bisschen über diese akute Vertreibungssituation aus den letzten Jahren hinaus. Die Rohingyas sind eine muslimische Minderheit in dem militärisch staatlich geführten Land, auf allen Ebenen unterdrückt werden, was Zugang zu Bildung betrifft, aber auch Zugang zu Gesundheitsversorgung. Das heißt, staatlicherseits werden in diesen Regionen, wo diese Menschen wohnen, das ist vor allem das Grenzgebiet nach Bangladesch hin, weniger Gesundheitsposten gebaut und auch kein Personal gestellt. Und wenn dann eventuell welches, das nicht wirklich super qualifiziert ist. Ne? Und das ist dann natürlich eine staatliche Sanktionierung und damit auch Unterdrückung einer Bevölkerungsgruppe, wenn man ihnen nicht den gleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung ermöglicht.
Ja, Jos, auch in Anschluss daran, auch in deiner Rolle als Referent für Asylgesundheit, uns interessiert auch, welche Herausforderungen im Kontext der Gesundheit für die Asylsuchenden hier in Deutschland bestehen und was wir als Zuhörer dieses wunderbaren Programms konkret für die Verbesserung dieser Situation beitragen könnte. Wenn du uns aus deiner Erfahrung diesbezüglich ein paar Tipps geben könntest, wäre ganz toll.
Na klar, die Gesundheit von Asylsuchenden in Deutschland ist bei uns gesetzlich geregelt, wie bei uns so ziemlich alles gesetzlich geregelt ist. Und im Asylrecht sind wir in Deutschland an das EU-Recht gebunden. Das heißt, der komplette Satz an Gesetzgebung stammt aus der EU, wird dann in Deutschland angepasst, gibt aber einen gewissen Rahmen vor. In Deutschland haben wir das Asylbewerberleistungsgesetz, was die Gesundheitsversorgung von Asylbewerbern regelt. Das ist eine Gesetzgebung, die ist gut 25 Jahre alt, 20 Jahre alt und die stammt aus einer Zeit, in der wir nur die Jugoslawien-Krise damals zu bewältigen hatten, 30 Jahre her, Entschuldigung, wo davon ausgegangen wurde, dass die Geflüchteten kurze Zeit hier sind und wieder nach Hause gehen. Das heißt, die Gesundheitsversorgung ist für einen kurzen Zeitraum eingeschränkt und der ist im Augenblick 15 Monate und wird danach quasi auf uneingeschränkt umgeschaltet. Das hängt sozusagen mit der Besonderheit dieser historischen Gegebenheit zusammen. Dadurch gibt es in den ersten 15 Monaten eingeschränkte Gesundheitsversorgung, die aber letztlich von Ärzten aufgeweicht werden kann durch einen Zusatzparagrafen, wenn dies sozusagen für Leib und Leben und für die Gesunderhaltung von Patienten nötig ist. Und damit letztlich kann man das als gleichberechtigt ansehen, mit eventuell einigen Einschränkungen. Wichtig ist aber, dass wir auch die EU-Aufnahmerichtlinie haben, die auch im deutschen Gesetz verankert ist und die einen besonderen Schutz für vulnerable Gruppen vorsieht. Und das ist sehr, sehr weit gefasst. Das heißt, alle Menschen mit Behinderungen, Kinder, ältere Menschen, Schwangere, stillende Mütter, aber auch Menschen mit seelischen Problemen und psychischen, psychiatrischen Problemen haben einen gesonderten Zugang, unabhängig von diesem Asylbewerberleistungsgesetz, zu einer Versorgung. Und dieses Gesetz findet langsam zunehmend Aufmerksamkeit bei den Regierenden und kommt daher auch mit stärker in die Umsetzung. Was jeder Einzelne tun kann, um deine zweite Frage zu beantworten, ist eigentlich ganz einfach. Zugehen auf die Menschen. Mir hat mal ein Syrer gesagt, redet doch mal einfach mit uns. Und das lässt sich zusammenfassen mit, ne, Integration ist gleich Interaktion. Also man kann, jeder Einzelne kann ein bisschen was tun durch ehrenamtliche Arbeit, durch Engagement in Vereinen oder bei den karitativen Organisationen, sich dort einbinden und einfach zu einem Freitagscafé, zu einem Frauencafé kommen und mit den Menschen reden. Das hilft den Menschen enorm, das tut ihnen gut, gesehen zu werden, gehört zu werden, ihnen einfach mal die Frage zu stellen, wie geht es dir eigentlich? Damit kann man eine ganze Menge Brücken bauen und Stress abbauen und da kann auch jeder Einzelne im Sinne der Gesundheit von den neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern durchaus was tun.